Wait, where is everybody?
They're in New York for Comic-Con.
Oh.
Ich sehe einen Mike.
Namen.
Ich sehe eine Susi.
Hi.
Und ich bin Carlos und Mike hat eine Liste dabei. Was steht denn drauf auf deiner Liste?
Nur so ein paar Stichpunkte, die ich mir gemacht hatte, wo ich dachte, da könnte man drüber plaudern. Also aus dem US-Comic-Bereich, Mainstream-Bereich.
Was gibt es denn da zu berichten?
Zum Beispiel mit die höchsten Zugriffszahlen hat derzeit bei uns auf dem Blog vom Groben Unfug der 75 Jahre Superman Geburtstags-Cartoon-Film, der geht 2 Minuten. Der ist von Regisseur Zack Snyder, Man of Steel-Regisseur, und Bruce Timm, Justice League Unlimited, gemeinsam produziert worden. Und da wird in 2 Minuten praktisch werden die Highlights oder die wichtigsten Sachen aus der Historie von Superman abgehakt oder durchgehechelt, und der ist wirklich exzellent gemacht, wobei nicht nur die Figur in den 2 Minuten optisch eine Wandlung durchmacht, vom Golden Age 1938 über die verschiedenen Verfilmungen, verschiedenen Comic-Versionen etc. bis ganz aktuell, also nicht nur die Figur macht optisch eine Wandlung in dem Cartoon durch, sondern auch der Zeichenstil zum Teil. Also es ist raffiniert gemacht, und DC hat halt für das nächste Jahr schon angekündigt, zu Batmans 75. Geburtstag wird auch so ein Filmchen produziert.
Okay, cool. Habe ich noch gar nicht gesagt.
Und das Schöne ist, man kann sich gratis halt im Internet ansehen oder halt auf dem Blog vom Groben Unfug. Oder aber wer sich zum Beispiel die Man of Steel Blu-ray kaufen sollte, egal in welcher Version, die ist diese Woche erschienen, da ist dieser Cartoon als Bonusmaterial auch mit enthalten.
Was steht noch auf deiner Liste?
Ja, es gibt jetzt eine komplette Inhaltsangabe zur nächsten League of Extraordinary Gentlemen Graphic Novel. Und zwar, der Titel ist ja schon längere Zeit bekannt. Der lautet nämlich Roses of Berlin, also die Rosen von Berlin. Mhm. Die Story wird halt in Berlin des Jahres 1941 angesiedelt sein. Also ich möchte jetzt ungern die komplette Inhaltsangabe, diese offizielle, wiedergeben.
Klingt nach einem schönen Setting auf jeden Fall.
Ja, das Cover sieht auch wunderschön aus. Im Hintergrund so ein Flieger, im Vordergrund die Figuren. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Filmplakat.
Wer wird das machen?
Wie üblich, Alan Moore, der Meister persönlich. Oh,
okay.
Also das ist dasselbe Zeichner-Autorenteam wie bei der letzten Original Graphic Novel, nämlich Nemo.
Ah, okay.
Das ist eine direkte Fortsetzung von Nemo.
Ich dachte, das wäre schon jetzt in die nächsten Generationen übergegangen. Und, okay.
So, was hätten wir noch? Zu vermelden wäre dann noch, wie irrsinnig gut die Verkäufe sind für The Star Wars. Mhm. Also diese 8-teilige Heftserie, in der die Autoren und Zeichner von Dark Horse Comics unter George Lucas Oberaufsicht, also der hat da wohl ein Auge drauf irgendwie, als Comic umsetzen, das Originaldrehbuch zu Star Wars, was sich in manchen Punkten extrem vom fertigen Film, also wir reden hier vom Original Krieg der Sterne von 1977, unterscheidet. Mhm. Und also zumindest im Unfug verkaufen wir davon locker doppelte, dreifache Menge von dem nächst bestlaufenden Superheldentitel.
Mhm. Okay. Und das ist noch bei Dark Horse?
Ist noch bei Dark Horse, und Dark Horse hat auf jeden Fall die Lizenz noch bis Ende 2014. Und die Gerüchteküche sagt ja, dass 2015 würde die Lizenz zur Verlängerung anstehen, dass Disney dann sagt, wir haben jetzt unseren eigenen Comicverlag, also nehmen wir Dark Horse die Lizenz weg und geben sie dann an Marvel. Und dass Dark Horse dann angeblich noch ein Jahr Gnadenfrist kriegt, wo sie nichts Neues veröffentlichen dürfen, aber ihre Lagerbestände an unverkauften oder nicht ausgelieferten Tradies noch an den Mann bringen können. Wohlgemerkt, aber das ist nicht bestätigt und Dark Horse und auch Lucasfilm halten sich da bedeckt und von Disney kriegt man in der Hinsicht sowieso keine Antwort. Mhm.
Ja, bis 2015 können sie sich ja auch Dark Horse längst gekauft haben.
Ja, das stimmt.
Aber warum sollten sie das tun?
Zwei Comicverlage sind besser als einer.
Naja, Dark Horse macht vor allen Dingen ja auch ein vielseitiges Programm. Ähnlich hier DC zum Beispiel. Also wir hatten vorhin drüber diskutiert, hier über Verfilmungen und so, dass DC in einem Punkt schon einen Vorteil hat gegenüber Marvel. Marvel hat zwar die Nase vorn mit seinen Verfilmungen, da im Zwei-Monats-Takt Superhelden-Verfilmungen ins Kino zu bringen, aber irgendwann ist das Problem vielleicht die Superhelden-Verfilmungen auch leid. Und Marvels Veröffentlichungsprogramm besteht zu 99% eigentlich nur aus Superhelden, während DC durch sein Vertigo-Label, aber auch unter den regulären DC-Titeln durchaus so Horror, Western, Mystery, Kriminalgeschichten veröffentlicht. Also dass hier Kinofilme wie Red oder The Losers DC-Comic-Verfilmungen sind, wissen die meisten ja überhaupt nicht, weil die meisten Kinogänger heutzutage assoziieren mit Comic-Verfilmungen halt immer nur Superhelden. Aber gibt auch noch mehr als nur Strumpfhosen-Verfilmungen.
Außerdem hat Dark Horse ja auch noch andere Lizenzen und da Disney im Moment ja auch sehr darauf aus ist, Lizenzen zu kaufen, würde es mich nicht wundern, wenn die vielleicht irgendwann im Gegenzug sagen, wir kaufen nicht die Lizenz zurück, wir nehmen gleich den ganzen Verlag und machen daraus so eine Art eigenes Vertigo mit eben noch ein paar anderen Lizenzprodukten. Ja,
wobei mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass Dark Horse dabei ist, Franchises, diese, wo sie die Lizenz besitzen, aber wo sie lange nichts mit gemacht haben, die Routen sozusagen, die werden alle jetzt plötzlich wiederbelebt. Ob das der Terminator ist, Alien bekommt zum Beispiel einen Relaunch, ähnlich wie Star Wars, hier von Brian Wood geschrieben. Serenity kommt wieder als Ongoing-Serie und als Graphic Novel. Im Buffy-Bereich wird es Neuerscheinungen geben. Also all die Franchises, wo Dark Horse im Besitz der Lizenz ist, die aber längere Zeit nicht genutzt hat, die werden jetzt in den nächsten Monaten alle wiederbelebt. Und das werde ich schon als Zeichen dafür, Dark Horse versucht, auf anderer Seite aufzurüsten, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie ihre lukrativste Lizenz eventuell verlieren könnten. Mhm. Nämlich die Star Wars Lizenz.
Ja. Okay.
Fällt mir noch eine andere Lizenz, die sie jetzt dazu bekommen haben und die bei uns mörderisch gut läuft, ist ElfQuest. Weil vor zwei Wochen hat Dark Horse die erste neue ElfQuest-Geschichte seit, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so veröffentlicht als One-Shot. Ich glaube 60, 70 Seiten Umfang. Wirklich liebevoll koloriert und das ist eine Geschichte, die ist zwar in sich abgeschlossen, die ist aber das Bindeglied zwischen den alten Stories und der neuen, der angeblich letzten ElfQuest-Geschichte, die als Maxi-Serie im Januar bei Dark Horse startet. Mhm. Und da sollte man als ElfQuest-Fan wirklich mal reingucken. Hm.
Hallo Christian.
Ja, nee, weil ich habe damals ElfQuest, muss ich gestehen, ich glaube die deutsche Ausgabe Abenteuer in der Elfenwelt, da habe ich bei einer Freundin in den Alpen, da habe ich so ein bisschen mal mitgelesen, aber die Originalausgaben habe ich nie gelesen. Ich finde das Artwork wunderschön, stellenweise auch ein bisschen ins Kitschige gehend, aber Tatsache ist, dass ElfQuest halt auch eine unglaublich große Fanbase hat.
Das stimmt. Ich vermute, ich werde jetzt mir zwangsweise irgendwelche Lektüre aufsammeln, aber ich habe es auch nie gelesen. Kann es natürlich aber auch als Kind, dass dann die ganzen Sammelbände bei Panini und wo es damals doch war, bin aber auch nie wirklich reingekommen.
Bei Bastei, die ersten Alben sind alle bei Bastei erschienen. Eigentlich auch recht hübsch aufgemacht. Also, und in den USA wechselte die Lizenz irgendwie. Also zuerst sind die Sachen ja bei Warp Graphics erschienen. Richard und Randy Pini haben das erst im Eigenverlag veröffentlicht. Und die erste, soweit ich mich erinnern kann, die erste kolorierte Ausgabe, die es in den USA dann noch überall zu kaufen gab, weil diese eigenproduzierten konnte man halt nicht überall kaufen. Die erste jedenfalls Ausgabe, die überall zu bekommen war und auch koloriert war, die ist dann bei ausgerechnet bei Marvel erschienen. Die haben die Dinger dann auf Heftchenformat, im Heftchenformat veröffentlicht, koloriert. Und da gab es dann halt auch die ersten Fortsetzungen. Dann wechselte die Lizenz wieder zu anderen Verlagen. Die letzten paar Jahre hatte DC die Möglichkeit, ElfQuest zu veröffentlichen und hat aber so gut wie nichts daraus gemacht. Da gab es dann zwei Archives und einige schwarz-weiß Taschenbuchausgaben mit Reprints, aber keine oder kaum neue Geschichten. Der Witz ist, DC ist dadurch an die Comic-Lizenz gekommen, weil Warner Brothers, DC ist ja Bestandteil von Warner, und Warner Brothers hatte halt Richard und Wendy Pini die Verfilmungsrechte abgekauft, und nicht nur die, sondern das war ein Gesamtpaket, da waren noch die Comicrechte drin, Merchandise und so weiter, und Warner Brothers hat aber so gut wie nichts daraus gemacht, und das war schon enttäuschend, weil 5 Jahre lang etwa wurden die Fans hingehalten, von wegen Warner Brothers plant einen richtig großen, abendfüllenden Kinofilm mit ElfQuest. So, und schlussendlich ist gar nichts dabei rausgekommen. Und das ist schon enttäuschend. Spricht aber Bände, weil ich bin ja inzwischen als DC-Superhelden-Fan von Warner nichts anderes gewohnt, als regelmäßig enttäuscht zu werden. Also da werden seit Jahren Verfilmungen von hauseigenen, also von DC-Comic-Serien angekündigt und dann passiert nichts. Oder dann dürfen Figuren in den Fernsehshows nicht beim Namen genannt werden oder nicht gezeigt werden, siehe Batman in der Smallville-Serie, weil sich dann die Filmabteilung auf den Schlips getreten fühlt und so weiter und so fort. Also da kann man natürlich viel kriegen, Warner, aber das ist ein
Kinder. Ist ein großer Konzern, der nicht richtig funktioniert, könnte man den
sehr
Eindruck
diplomatisch
kriegen.
Gelöst. Sehr diplomatisch gelöst.
Ja, und Marvel macht zwar aggressiver, vor allen Dingen jetzt in Verbindung mit Disney, aber die bieten den Fans wenigstens was. Also für mich als DC-Fan wäre das traumhaft, wenn 3 oder 4 große Kinofilme pro Jahr den Weg ins Kino finden. Also wenn nicht nur gelabert wird von Seiten des Konzerns, sondern wenn tatsächlich die Sachen auch in Produktion gehen.
Das ist natürlich in dem Sinne für Marvel-Fans jetzt auch ganz gut, dadurch, dass Marvel sagen als Verlag jetzt eben auch diese Filmbranche bekommen hat und dadurch natürlich auch sehr intensiv an den Rechten interessiert ist, die anderen Rechteinhaber sich ja auch wirklich zusammenreißen müssen und Filme machen müssen, eben wie Fantastic Four zum Beispiel jetzt wirklich scheinbar in Produktion kommen. Einfach weil, wenn sie nichts tun, die Rechte zurückfallen, Marvel in dem Fall natürlich sofort sagt, klar, nehmen wir. Wir wissen vielleicht nicht, was wir damit machen, wie mit Daredevil, aber klar, nehmen wir.
Also Daredevil zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Da sind die Rechte tatsächlich zurückgefallen dann an Disney Marvel. Das ist der einzige Grund, warum Sony zum Beispiel Spider-Man nochmal von vorne gestartet hat oder einen Relaunch verpasst hat und tatsächlich schon die Starttermine festgelegt hat bis 2017 für den dritten und vierten Teil. Dabei ist noch nicht mal
Zeit gedreht.
Genau, so, weil die, weil als Marvel in Konkurs war, Mitte, Ende der 90er Jahre, haben die aus purer Verzweiflung und Geldnot die Verfilmungsrechte für ihre Figuren an verschiedene Studios vergeben. Das ist der Grund, warum X-Men, Wolverine und Fantastic Four bei der 20th Century Fox liegen, während zum Beispiel Spider-Man bei Sony liegen. Das ist auch der Grund, warum es Crossover in den Kinofilmen zwischen diesen Charakteren höchstwahrscheinlich nie geben wird. Und die Verträge sehen halt so aus, wenn das betreffende Studio für einen gewissen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht, 3 Jahre, 5 Jahre, also für einen gewissen Zeitraum die Lizenz nicht nutzt und neue Filme oder Fernsehserien mit den Figuren produziert, fallen die Rechte automatisch an Marvel Disney zurück. So, und das wollen sich Studios wie die Fox oder Sony natürlich nicht nehmen lassen, weil Superhelden sind ja derzeit also wirklich
Marvel hat auch schon bei einigen wieder zugeschlagen. Also neben Daredevil gehören ihnen jetzt auch wieder Punisher und Blade. Und da können sie auch was anfangen, wenn sie wollen.
Weil die entsprechenden Studios halt versäumt haben, rechtzeitig neue Filme zu produzieren. In dem Moment sind die Rechte zurückgefallen. Ist halt die Lizenz zum Gelddrucken derzeit in Hollywood. Mach verfilme Superhelden-Comics und der Erfolg ist dir sicher. Also zumindest, wenn es ein Marvel-Film ist. Die DC hat, ja wieder DC, vor 2 Wochen eine neue wöchentliche, ja wie soll man sagen, Webshow oder News-Show im Internet gestartet, die nennt sich DC All Access, wird von einem Moderatoren-Duo, dessen Namen mir jetzt leider entfallen sind, also
nicht so wichtig,
ein Mädel und ein Knabe, was weiß ich, die machen das recht witzig und ordentlich, die moderieren diese Sendungen, die im Schnitt immer 8 bis 10 Minuten gehen.
Welcome to the very first episode of DC All Access. I'm Tiffany Smith.
And I am Blair Herter. We are here at DC HQ, and there's so much going on, we don't really know where to start.
It's true, but I think I've got a good idea.
Die erste Sendung zum Beispiel, zum Teil aufgezeichnet in den, im Arbeitsbereich von DC Entertainment in Los Angeles. DC Comics, der Printbereich sitzt ja in New York. Und zum Teil auf der New York Comic Con. Und da werden dann halt exklusive Interviews gezeigt. In der ersten Sendung gab es zum Beispiel einen kurzen Blick auf das erste Artwork von Sandman Overture, die neue von Neil Gaiman geschriebene Sandman-Serie, die ab nächste Woche auch im Mundfunk zu kaufen sein wird. Und also mir hat die erste Sendung eigentlich Spaß gemacht. Das war kurzweilig und unterhaltsam, auch ein bisschen informativ. Bin nur gespannt, ob DC Entertainment das tatsächlich schafft, wie angedroht oder angekündigt, jede Woche pünktlich eine neue Sendung ins Netz zu stellen. Also die kann man dann halt auf der DC-Webseite oder auch auf YouTube gucken. Mhm.
Ja gut, das wollte ich gerade fragen, wo man es gucken kann. Du antwortest einfach alle Fragen, bevor ich sie stelle. Das ist sehr gut.
Ja, aber peinlich.
Zugeben, das sind deine demokratischen Fähigkeiten.
Ja, Professor Hicks.
Ich könnte einfach dieses Mikro hier so hinlegen und dann einfach verschwinden. Ihr macht das schon. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Die stehen dann da vor der Kamera und so wie so ein YouTube-Blog?
Ja,
oder
nein, mit, also die Eröffnungsszene, wenn ich mich recht entsinne, die spielt in einem Wohnzimmer. Das sieht man so beide, so wie hier so ein richtig schönes, großes, gemütliches Wohnzimmer, Sofa. Und dann spielen die da so ein DC, irgendwie so ein Computergame, machen da Anmoderation, dann gibt es eine Kamerafahrt halt durch die verschiedenen Büros. Dann werden die Mitarbeiter von DC Entertainment halt befragt, so aktuell, womit die sich halt gerade so beschäftigen. Ist vor allen Dingen hübsch zu sehen, mal zu schauen, wie bei DC die Wände oder die Büros dekoriert sind, weil dann jeder sich da so ins Regal stellt oder an die Wand hängt. Und ja, ich fand es halt kurzweilig. Ja. Also
diese Betreuung im Motto, hängt eure Marvel-Poster runter, die Leute
kommen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich finde das schon witzig. Also so Videoaufnahmen aus den Büros bei DC oder auch bei Marvel so, ist ja eigentlich nichts Neues. So was gab es vereinzelt immer wieder mal. Aber neu ist halt, dass ein Verlag tatsächlich sagt, wir machen das jetzt jede Woche. Also wie ja, eine regelmäßige Nachrichtensendung oder ein Nachrichtenjournal im Fernsehen oder so. Ich kann mich erinnern, in älteren Videos war das wirklich lustig zu sehen. Also wenn dann zum Beispiel bei Paul Levitz im Büro die eine Wand von oben bis unten vollgepackt ist mit Postern und Figürchen von Superman. Oder ich kann mich erinnern, einer der Autoren, glaube ich, von der Legion der Superhelden damals, der hatte ein riesig großes Blade Runner Poster an der Wand. Zufällig ein Warner-Film, aber naja.
I'm gonna give you a few seconds before I come. One, two.
Ja, und dann wäre da die Ankündigung oder der Hinweis, dass am Sonntag, 17. November, wieder mal Comic-Messe ist.
Die Comic-Messe.
Wir
berichteten.
Im Ellington Hotel. Von einigen ja auch ein bisschen abwertend als Altpapier-Messe betitelt, aber ich mag diese Messe eigentlich, weil tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten ist, hier in Berlin mal Back-Issues in Hülle und Fülle zu finden. Also eine riesige Halle mit Dutzenden von Händlern, egal ob deutschsprachige oder französischsprachige Comic-Alben, Taschenbücher, alte deutsche Back-Issues oder zum Teil auch ein bisschen US-Zeugs, altes Spielzeug, Actionfigürchen oder so, Captain Future-Pistolen. kann man da finden. Also ich finde, es ist eine kurzweilige Angelegenheit, weil wenn man da für 2 Stunden mal durchplaniert. Ist halt am 17. November und...
Aber ihr habt keinen Stand mehr, ne? Der grobe Unfug hat keinen Stand dieses Jahr.
Nein, hatten wir beim vorigen Mal schon nicht. Ja, wir haben halt hin und her überlegt und wir unterstützen diese Messe, indem wir deren Flyer auslegen, mit Plakaten dafür werben, die Veranstaltung auf unserem Blog bewerben oder die Ankündigung machen, dass ich jetzt zum Beispiel auch darüber rede, was weiß ich, aber einen Stand, das ist uns einfach zu aufwendig. Uns hat es nicht ausreichend neue Kunden dazu gebracht, weil diese Börse ist halt ausgerichtet offensichtlich an Publikum, was sich vor allen Dingen für deutschsprachige Sachen interessiert. Und der Unfug war auf der Börse explizit immer mit US- und Frankreich-Importtiteln präsent. Und wir wollten, weil auch unter anderem, weil wir halt nicht der 50. Stand sein wollten, wo man dieselben Sachen bekommt. Diesmal sind wir nicht dabei. Beim nächsten Mal schauen wir mal. Also wir beobachten die Sachen.
Aber du bist trotzdem da, nehme ich an.
Ja, klar, weil Lars von Törne, hier Redakteur beim Tagesspiegel, der ja auch diese Comic-Webseite vom Tagesspiegel betreut, der wird zum Beispiel in einem Nebensaal einen Vortrag halten über die Historie von Superman. Also mit speziellem Augenmerk jetzt auf die Ursprünge oder auf die frühen Jahre von Jerry Siegel und Joe Schuster. Und diesen Vortrag möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Das wird schon interessant werden. Zumal Lars seinen Artikel im Tagesspiegel eigentlich auch immer Hand und Fuß haben.
Ja.
Da freue ich mich also wirklich drauf.
Sonst noch irgendwelche Highlights? Die hatten doch angekündigt, da ihr Programm etwas ausbauen zu wollen. Und
dazu muss ich sagen, es gibt einen offiziellen Pressetext zu der Börse, den habe ich aber gestern Abend erst bekommen. Ich habe mir den noch nicht komplett zu Gemüte führen können.
Circa 20 Seiten.
Tatsache ist jedenfalls, dass sie auf jeden Fall wie üblich einen Extrasaal haben werden, wo signiert wird, wo Zeichner sein werden. Dann gibt es wieder diverse Verlage, die mit einem Stand vertreten sein werden. Medienpartner haben sie halt jetzt durch City Magazin und einen Tagesspiegel, die dort auch mit Ständen vertreten sein werden. City zum Beispiel veröffentlicht ja auch eigene Comics, hier Didi und Stulle und so. Wer sich für Nähere interessiert, sollte im Netz halt danach googeln, auf die Internetseite von denen gehen oder aber auf dem Unfug-Blog werde ich demnächst halt auch noch was dazu schreiben mit ein bisschen Infos.
Genau, und wer sich so noch ein bisschen Hintergründe über die Messe reinziehen will, der kann sich ja auch nochmal den Podcast anhören, den wir dazu gemacht haben. Noch was auf der Liste? Da war doch noch was.
Die Ausstellungen.
Ach ja. Zur Preis.
Unsere Überleitung.
Ja, genau, die Überleitung. Zur Preis. Bei DC und bei Marvel werden mal wieder Serien eingestellt. Wobei DC diesmal das macht, was, wofür sonst Marvel eigentlich bekannt ist, nämlich Serien einzustellen, ohne das in Previews anzukündigen. Also zum Beispiel werden Katana und Justice League Wipe sang- und klanglos eingestellt. Ohne dass im Previews im Bestellkatalog darauf hingewiesen wird, sondern da wurde man als Händler nachträglich darauf hingewiesen, ach übrigens, Leute, ist die letzte Ausgabe. Also diese Information ist schon recht wichtig, weil es gibt durchaus Shops, die in dem Moment, wenn die Info kommt, ist die letzte Ausgabe, so einen Titel gar nicht mehr bestellen. Oder nur noch in geringen Mengen. So, und was mich allerdings etwas fassungslos macht, ist die Tatsache, dass Marvel Titel einstellt, die haben es vorher angekündigt, wie FF, der hier von
Matt Fraction.
Ja, und Mike Allred. Was mir ein absolutes Rätsel ist, weil der Titel ist fantastisch und läuft wunderbar. Die Fantastic Four werden eingestellt, Daredevil von Mark Waid wird eingestellt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. So, und bei den meisten Serien, die eingestellt werden, gibt es schon die Ankündigung, einen Monat später wieder mal ein Neustart, wieder mit einer neuen Nummer 1 als Überraschung Marvel Now-Titel.
All Now,
ja. Also,
also ich vermute, bei der nächsten Einstellungswelle ist es dann All New Now, dann sind wir auch schon fast beim All New X-Men vom Namen her.
Oder All New Out. Also.
Wir werden sehen, was kommt. Ja, so die meisten Titel, die oder viele Titel, die eingestellt werden, werden Tatsache dann neu aufgelegt bei FF, das ich lese und es ist wirklich eine tolle Serie, kann ich eben nur empfehlen, macht es in dem Sinne natürlich Sinn, weil die Serie darauf aufbaut, dass die Fantastic Four halt nicht in New York sind und dann Vertretungen haben, die eben diese neuen FF bilden, und sollten die Fantastic Four zurückkommen, ist in dem Sinne natürlich erstmal die Grundlage für die Serie ein bisschen abhanden gekommen, dann macht es dann schon irgendwie Sinn, dass man sagt, man macht dann einen Schnitt und stellt das ein und bringt es dann irgendwie wieder neu raus. Mir würde es ja auch gefallen, wenn sie jetzt anfangen würden, so wie bei Buffy staffelweise das zu machen. Sie müssen es auch nicht immer mit irgendeinem neuen Attribut ein Wort versehen, sie können doch einfach nur sagen, nächste Staffel.
Ja, nur so neu, finde ich, ist das mit diesen Staffelungen eigentlich nicht. Also hier Injustice zum Beispiel von DC oder Arrow, der Comic basierend auf der Fernsehserie, wird auch in diesem Format jetzt von DC publiziert mit Season 2, Season 3 und so weiter und so fort. Also so neu ist das eigentlich nicht, weil hier in Europa war das früher gang und gäbe. Ich kann mich erinnern, ich habe bestimmt ein Dutzend komplette Jahrgänge Superman, Batman-Hefte zu Hause. Die waren nie komplett von 1 bis 100 oder 200 durchnummeriert, sondern immer zum Januar. Ihr habt eine neue Nummer 1, Heft 1 1970, Heft 2 1970 und so weiter. Also deswegen, ich finde es wirklich lustig, dass das in den USA immer noch so für eine unglaubliche Furore sorgt, dass eine langlaufende Serie mit einer neuen Nummer 1 startet. Vor allen Dingen, finde ich, man kann es auch übertreiben. Also ich weiß ja nicht, bei Iron Man sind wir inzwischen bei Volumen 7. Manche Avengers-Nebenserie hat auch schon mehrere Volumes. Also dieser Effekt, es ist eine Nummer 1, muss man haben, steigt im Wert, finanziert später die Ausbildung der Kinder. Also der Effekt, finde ich, hat sich inzwischen doch komplett abgenutzt.
Ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich nur machen, damit jetzt sozusagen der Wert steigt. Und ich glaube, es ist eher, dass dieser New 52-Effekt ist, wie wir festgestellt haben. Leute kriegen Panik, wenn dann irgendwie eine dreistellige Zahl auf dem Comic ist und denken, man kann nur einsteigen, wenn es einstellig ist. Und dass sie deswegen es regelmäßig neu rausbringen.
Ja, das kann ich sogar nachvollziehen.
Ja, wobei bei den DCs sieht so aus, dieser New 52-Start vor etwas über 2 Jahren mit kompletter Neunummerierung war im Grunde genommen der insgesamt erst zweite komplette Relaunch vom sogenannten DC-Universum. Den letzten gab es 1986, 87 rum. Nur damals hat DC nicht innerhalb von einem Monat alle Serien neu gestartet, sondern war das ein Prozess, der sich über zwei Jahre zog. Nach Crisis on Infinite Earths wurden einige Serien sofort eingestellt, andere erst im Laufe der Monate danach. Dann gab es teilweise wochenlang oder monatelang bestimmte Serien überhaupt nicht. Und dann kam erst eine neue Nummer 1. So, diesmal ist das alles halt exakter durchchoreografiert gewesen. Im August 2011 war das erschienen, viele Serien zum letzten Mal mit hoher Nummerierung. Und im Folgemonat alle Serien zeitgleich mit einer neuen Nummer 1. So, und Marvel macht
eher so ein bisschen, wie das früher DC gemacht hat. Ja, weil die haben halt ihre viele alte Serien weiterlaufen lassen. Da haben sie halt dieses Marvel Now gestartet. Also eigentlich im Grunde genommen Serien neu gemacht und probiert, sie ein bisschen mehr so zu schreiben, dass da neue Leser einsteigen könnten. Das ist, glaube ich, jetzt genau eben das Gleiche. Sie versuchen eben immer wieder so Punkte zu haben, wo du sagen kannst, da könntest du halt einsteigen, wenn du neuer Leser bist. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal so, dass es wirklich außerhalb ist, sondern eben auch innerhalb der Comics, ja, sagen kannst, was weiß ich habe noch nie Avengers gelesen oder Captain America, und das wäre jetzt ja eine Möglichkeit, mal einzusteigen.
Wobei dieses Neunummerieren oder Neustarten kann halt auch bös nach hinten losgehen, weil noch vor einigen Jahren bedeutete ein Neustart mit einer neuen Nummer 1 in der Regel, dass man neue Leser dazu gewonnen hat und kaum alte Leser verloren hat. Inzwischen sieht es eher so aus, also die Beobachtung habe ich zumindest gemacht, dass ein Neustart von so manchem Abonnenten einer Serie als willkommener Anlass gesehen wird, abgeschlossenes Sammelgebiet, da steige ich jetzt aus. So, und dann verkauft sich vielleicht die Nummer 1 oder die 2 von dem Neustart noch hervorragend. So, und dann sinkt die verkaufte Auflage innerhalb weniger Monate auf ein Niveau unter dem vor dem Neustart. Also auf die Art und Weise kann man die eine oder andere Serie auch ruinieren, inhaltlich jetzt.
Wieso schreibt man nicht einfach nur das Datum drauf? 11.2013. So.
Ja.
Monat, Jahr.
Ja, im Grunde genommen finde ich da den Ansatz von Grant Morrison in Bezug auf Batman ganz interessant, der ja damals, als er die Haupt-Batman-Serie übernommen hat, die Behauptung aufgestellt hat, für ihn sind alle Batman-Geschichten, die jemals erschienen sind, auch Kanon, die sind tatsächlich geschehen. Das heißt also, er meinte dann, er unterscheidet nicht zwischen Golden Age, Erde 2 oder Silver Age, Bronze Age, Erde 1 oder dann Nachkreises, sondern für ihn ist das alle dieselbe Figur. So, und dementsprechend fielen auch seine Batman-Stories und damit hat er sich bei einigen Batman-Lesern ja auch die Sympathien verscherzt. Andererseits, ich fand seine Batman-Geschichten immer großartig, gerade wegen der irrsinnig vielen Bezüge zur kompletten Batman-Historie.
Es werden aber nicht nur Sachen eingestellt, sondern es kommen auch neue heraus, habe ich gehört.
Ja, Überraschung. Also bei DC habe ich da leider, aber also ich habe ja keine Ahnung, da bin ich ziemlich raus, aber Marvel hat auf in New York bei der Comic-Con schon vorher jede Menge Teaser gestartet und dann auch gesagt, was neu rauskommt. Was bei mir natürlich besonders interessant war, waren die Comics mit weiblichen Protagonistinnen. Da hatte Marvel ja relativ wenig gehabt, wo sozusagen wirklich mal eine Frau auf dem Cover hatten. Das würden diesmal ein paar mehr sein. Captain Marvel wird eingestellt und gleich wieder neu aufgeladen mit gleicher Autorin, aber neuem Künstler und einer neuen Storyline.
Also die ehemalige Miss Marvel.
Ja, jetzt Captain. Promotion, ja. Dann gibt's Black Widow wird eine eigene Serie bekommen, unter anderem mit Phil Noto als Zeichner, was schon wirklich ziemlich cool ist. Elektra wird eine eigene Serie bekommen, also es werden jetzt doch noch einige Frauen sein. Fearless Defender wird dafür eingestellt, was dieses Mal aber nicht zu so einem Riesenaufstreu geführt hat, weil Marvel eben mehr Heldinnen jetzt hat und was dann noch rauskommt, weiß ich gar nicht. Also die anderen, ja, sagen viele von denen, die eingestellt werden mit den großen Titeln wie Daredevil und auch Fantastic Four werden natürlich dann auch noch in den nächsten Tagen und Wochen dann wieder rauskommen. Ach ja, Loki, genau, das ist natürlich für die ganzen Tumblr-Fans, Loki bekommt auch seine eigene Serie. Da werden wir natürlich sehen, ob das dann nicht vielleicht auch genutzt wird, um irgendwie einen Spin-off Richtung Fernsehen oder Kinos dann zu machen. Es gibt ja so ein bisschen das Gerücht, dass Loki vielleicht einen eigenen Film bekommen sollte, weil er ja so wahnsinnig beliebt ist.
Ja, na, das liegt an dem charismatischen Darsteller. Ja. Weil sein Auftritt auf der San Diego Comic-Con war doch großartig, vollkommen unangekündigt.
Absolut, Tom Hiddleston hat da wirklich den Saal gerockt. Das war eine super Nummer und man muss aber auch sagen, dass Loki die Figur eben, also es gibt jetzt bei Young Avengers die noch Figur des Kid Loki und war auch wahnsinnig beliebt, große Fangirl hinter sich und deswegen könnte ich mir eben auch vorstellen, dass einige von den Titeln auch genutzt werden, damit Marvel mal so ausprobieren kann, was wird dann so gehen an Stories, was könnte man machen und mal so ein bisschen einfach Ideen in den Raum werfen und gucken, ob dann irgendwas dem großen Bruder Disney gefällt.
Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that.
Puny god.
Und warum weiß Susi so genau, was alles rauskommt? Weil sie auf der New York Comic-Con, wie heißt sie?
New York Comic-Con, ja. Ich will mal noch in City reinsetzen, aber nein, es ist nur 2C, also New York Comic-Con.
Ja, du warst mal wieder da, mal wieder, zum wievielten Mal?
Zum dritten Mal.
Zum dritten Mal schon. Und wie war's?
Es war sehr schön. Man muss sagen, dass die New York Comic Con inzwischen sehr gewachsen ist. Es wurde wohl gesagt, dass die Besucherzahlen ungefähr jetzt an San Diego dran sein sollen. Oder? Kann ich nicht ganz beurteilen. San Diego sah immer wirklich sehr viel gestopfter aus. Aber es ist inzwischen wirklich die zweitgrößte Comic-Messe in den USA und eben sehr, sehr groß. Sie wird auch immer professioneller. Also das erste Mal, als ich da war, war halt die Artist Alley, also die ganzen Künstler saßen noch in der Haupthalle. Die sind inzwischen schon im zweiten Jahr, wo ich da war, in so eine extra Halle ausgegliedert worden, nach dem Motto, ihr ganzen Künstler mal allein da hinten hin. Das war schon ein Unterschied. Was ein Unterschied war, ist, dass die großen Verlage eigentlich immer mehr als Verlage, Comicverlage zurücktreten und eher als Entertainment-Bereiche da auftreten. Marvel hat dann schon letztes Jahr so eine Mischung gehabt aus Comics, die dann auslagen, wo man sich was nehmen konnte, und Signierstunden, die es bei ihnen gab, und eben einen großen Bereich, wo sie ihr Entertainment-Programm präsentiert haben. Also einmal natürlich die Filme mit Trailern und irgendwelchen Sachen, die es dann ausgestellt gaben. Dieses Mal gab es Lola, das Auto aus Agent of S.H.I.E.L.D. Und auch das Videospiel, das letztes Jahr produziert wurde, hatten wir halt heute, also heute dieses Jahr kein Videospiel, aber eben wieder sozusagen jetzt mehr mit TV und Filmen, die dann beworben wurden. DC, habe ich ehrlich gesagt, diese Riesenboosts, die es gab, immer so aus der Ferne gesehen und nie wirklich durchgelaufen. Also sozusagen strategisch nicht sehr gut positioniert, DC.
Du bist ja jetzt auch Marvel-Fan.
Ich bin auch jetzt Marvel-Fan, aber ich wollte mal wirklich eigentlich für Mike da durchlaufen, habe es aber wirklich nicht geschafft, weil die wirklich saublöd standen und dann auch also nur als Entertainment und nicht als DC Comics.
Nachdem, was ich gehört hatte oder gelesen hatte, hatte DC vorab wohl verkündet, dass sie diesmal ein anderes Konzept verfolgen, das heißt auf einen riesig großen Stand oder so wohl verzichten und dafür lieber kleinere Sachen machen wollen an mehreren Stellen und halt zu Supis 75. Geburtstag halt dann eine Ausstellung mit allen Original-Film- und Fernsehkostümen.
Nicht gefunden.
Das kann nicht wahr sein.
Also ich habe vom Weiten mal beim Rumlaufen wirklich diesen DC-Würfel irgendwo hängen gesehen, aber ich bin da, wir waren mehrmals in der Halle, wirklich nicht bewusst durchgelaufen.
Also von dieser Kostümausstellung zum Beispiel gibt es zum Teil wirklich exzellent gemachte Videos auf YouTube, die kann man sich ansehen. Da kannst du dann im Detail also wirklich die Kostüme sehen aus den wirklich allen Kinofilmen, den Fernsehserien. Clarkys Lederjäckchen mit dem eingeprägten S-Schild aus der Smallville-Show und so, aus Lois und Clark, die Kostüme, ist alles da in Glasvitrinen. Das sah also auf den Videos zumindest toll aus.
Also wie gesagt, die sie beim nächsten Mal bitte etwas zentraler. ansonsten ist halt so ein bisschen das Problem, dass die eben doch sehr, sehr professionell mittlerweile wird und vieles von dem, was früher so ein bisschen lustig war, dass man eben so kleine Spielchen hatte und irgendwo Sachen umsonst bekommen konnte und ausprobieren konnte, das gibt es immer weniger bis praktisch gar nicht mehr. Das ist halt eben eingestellt. Dafür hat man ständig irgendwo was, wo man diese Con-Exclusive, also Sachen, die es wirklich nur dann auf der Con eine Zeit lang gibt, kaufen kann und dann sich eben im Grunde genommen von einer Schlange in die nächste stellen kann, wenn man irgendwas haben möchte. Das war so im Grunde das, womit man dann seine Tage da verbringen konnte. Sehr lange Schlange stehen. Es wird ein bisschen unpersönlicher deswegen und professioneller. Ist eben dafür aber auch größer und es gibt eben wahnsinnig viel. Also sie hatten jetzt sehr viele Panels gehabt, unter anderem eben auch, wo sie jetzt bei Marvel diese ganzen Neuigkeiten kamen, wo, glaube ich, teilweise mehr Ankündigungen waren als in San Diego gefühltermaßen. Kam mir jedenfalls in der Berichterstattung so vor. Auch mit den Filmen wird auch langsam immer mehr kommen, dass dann Filme und Fernsehserien präsentieren. Also Walking Dead ist einer der Partner von denen, die haben dann auch jedes Mal ein Riesenpanel. Und eben auch diese Artist Alley, es ist eben auch eine ganze Halle, wo wirklich nur ein Künstler neben dem anderen sitzt und dann signiert, Sachen verkauft, und den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, weil es ist auch teuer, da durchzugehen.
Mhm. Wie viele Künstler sitzen denn da rum?
Das müssen wirklich Hunderte sein. Also die haben dann wirklich, glaube ich, Reihen A bis G oder H, also wirklich richtig viele Reihen und die sind wirklich so ein ganze Leiern, also es ist wirklich...
Da gab es so den Webseitenauftritt von der New York Comic Con, da konnte man sich informieren, welche Künstler, welche Gäste sie haben, wann, wo, welche Autogrammstunden laufen. Und wenn man viel Glück hatte, bekam man davon sogar rechtzeitig Wind, um sich doch für ein Autogramm anzumelden.
Man musste sich anmelden, bevor man dazu
also einen Künstler... Also es gibt diese großen Autogramme, zum Beispiel hatten sie als Stars jetzt eben von X-Files Gillian Anderson und David Duchovny gehabt, oder sie hatten Patrick Stewart und...
Ken Lutz.
Nicht bei Star Trek.
Ja, aber die nächste Herkules-Verfilmung, die in die Kinos kommt, 2014, Ken Lutz, den hatten sie halt da, habe ich leider zu spät mitbekommen, sonst ja, also hätte sie mir ein Autogramm mitbringen.
Also es gibt eben diese Zancon-Exclusive-Autogramme, wo man sich anstellen kann, ein paar wenige gab es umsonst, zum Beispiel Greg Kuka hat der auch in der Signierstunde gemacht, das war umsonst, weil wenn man eben von den großen Stars was haben will, musste man eben dafür was zahlen und sich zum Teil auch vorher anmelden. Das kam dann durchaus vor, dass man das machen musste. Mhm. Was sie auch haben, New York wird immer ein bisschen mehr technikvisiert, sie hatten jetzt sozusagen diese Badges, dass man sich anmelden musste, oder das sozusagen einscannen musste, damit sie ungefähr sehen konnten, wo welche Leute rumlaufen, wie viel da sind, das war ganz gut. Es war auch nicht ganz, obwohl es voller war als sonst, war es nicht mehr so überlaufen, dass man solche Trauben hatte, wo man gar nicht vorbeikam. Das haben sie schon besser gemacht. Und sie hatten eine recht gute App, muss ich sagen, wo man sich unter anderem eben die Panels eintragen lassen konnte, die man sehen wollte und dann auch vorgewarnt wurde nach dem Motto, es geht jetzt in was weiß ich, je nachdem wie früh man es eintragen wollte, in 5 Minuten oder einer Stunde los, wenn man es auf den Weg machen konnte. Man konnte auch die Zeichner eintragen, die man sehen will, was schon ganz praktisch ist, wenn man sagt, ich möchte jetzt zu dem und dem, dann konnte man halt gucken, wo die sitzen. Das war schon sehr praktisch, weil in so einer Riesenhalle mit lauter Reihen voll Tischen mit Leuten ist es schon ganz gut, wenn man weiß, wo man genau hin muss.
Ja, klar. Was waren so deine Highlights? Was hat dir besonders gefallen oder was hat dich besonders interessiert?
Also, ich muss sagen, die Haupthalle ist so groß, dass man wirklich einen ganzen Tag da verbringen konnte. Es war vielleicht in dem Sinne ein bisschen enttäuschend, dass es so ausartend und so groß ist, dass man wirklich dann teilweise einen Tag sehr abgeschottet nur in einem Raum ist und dann nichts mit wirklich mitbekommt, was drumherum ist. Dass ich dieses Jahr gar keine Panels geschafft habe, fand ich doch recht schade. Das ist eigentlich auch sehr lustig, aber hat nicht ganz geklappt. Was für mich so ein paar Highlights waren, waren natürlich die Leute, wo ich mir Signaturen geholt habe, unter anderem Greg Rucker, der da war, was natürlich wirklich ein Highlight war, sich von dem mal Sachen signieren zu lassen. Und Kelly Sue DeConnick, die Captain Marvel und Avengers Assemble schreibt und jetzt neu rausgekommen Pretty Deadly, das ja auch ziemlich erfolgreich ist, wie es aussieht, zumindest mit den ersten Heften, hat auch eine Signierstunde, das ist natürlich auch ein ziemliches Highlight.
Da steht man dann aber schon noch daneben, wenn die zeichnen, oder schiebt man da irgendwo seinen Autogrammwunsch hoch oder seinen Zeichnungswunsch und dann überweist man Geld und dann kriegt man irgendwann...
Nein, die waren umsonst. Es ist jetzt nicht Stan Lee, wo es dann sozusagen abgeschottet war.
Ach, da gibt es tatsächlich auch noch was umsonst.
Da gibt es tatsächlich was umsonst. Also bei Greg Rucker, der saß bei irgendeinem kleinen Comic-Verlag am Stand und da kann man wirklich einfach hingehen und sich dann anstellen und dann die Sachen signieren lassen. Das hat er auch sehr persönlich gemacht. Das war auch wirklich nett und ein paar Worte mit einem gewechselt. Genauso bei Kelly Sue DeConnick, die war bei We Love Fine. Das ist diese T-Shirt-Marke im Internet. Da verkauft sie ja auch T-Shirts mit ihrem eigenen Designs, die dann für wohltätige Zwecke, die Einnahmen gespendet werden und da kann man eben auch hingehen, sich kurz nochmal unterhalten, die Comics halt hinlassen, es wurde auch da sehr persönlich gemacht. Ich habe auch erfahren, dass sie mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und ich bin sogar umarmt worden. Tja, Leute.
Smallville Prince nicht vergessen.
Ja, natürlich, es gab dann unter anderem natürlich auch eben bei den ganzen Zeichnern Cat Stacks, das ist die Comic, oder ja, Zeichnerin von Smallville, die zeichnet inzwischen auch einige von den Comics selbst und die ganzen tollen Cover, saß früher immer bei den Händlern und nie bei den Zeichnern aus irgendeinem Grund, hat es diesmal auch geschafft, wirklich in die Halle zu kommen, wo die ganzen Zeichner drin sind und auch sehr schöne Prints verkauft mit dem Cover. Mike hat eins bekommen und ist ganz begeistert und wird demnächst erzählen, wie schön es auf seiner Wand hängt.
Ja, als Print, sieht aus wie ein Siebdruck, doppelt so groß wie reguläre, dann veröffentlichte Cover aus einer upcoming Storyline Skyline von Moskau mit den Zwiebeltürmen und so und oben drüber halt Tom Welling als Superman komplett im Kostüm und so im Hintergrund riesig groß der Kopf des Bösewichtes, der böse Lex Luthor, sieht cool also
ein
aus.
Ein bisschen James Bond Vibe.
Ja, sieht klasse aus. Bin ganz begeistert.
Kommt das in deinen Schrein?
Ja, das kommt in meinen Schrein. Also ich habe da so eine Ecke in meiner Wohnung, wo dann regelmäßig gebetet wird.
Du warst ja auch in San Diego.
Nein, in San Diego war ich noch nicht. Wirklich das Problem, dass die Tickets natürlich limitiert und das ist wahnsinnig schwer, da ranzukommen. Es ist immer so dieser Witz, dass Leute sagen, ja, so in 5 Sekunden ist es weg. Also so schlimm ist es nicht, aber im Grunde genommen, die sind sehr, sehr schnell ausverkauft. Es ist teilweise wie eine Lotterie, dass man die bekommt. Das ist da wirklich schwer ranzukommen. Da habe ich es noch nicht hingeschafft.
Ach so. Wir haben irgendwann mal über San Diego kurz geredet, dann habe ich es verwechselt gerade.
Genau, weil San Diego hat sich im Laufe der letzten Jahre halt wohl offensichtlich, ich bin ja auch nie dort gewesen, aber ich weiß das von Freunden und Bekannten, die dort waren und die berichten regelmäßig von Jahr zu Jahr, wird es ähnlich wie du berichtet hast jetzt hier von der New York Con, es wird immer professioneller, es wird immer voller, vor allen Dingen seit einigen Jahren, seitdem Hollywood San Diego entdeckt hat und viele Veranstaltungen so ein bisschen den Comic-Charakter verloren haben, sondern eher wirken wie eine Verkaufsshow, was Hollywood im Kino und im Fernsehen so anzubieten hat demnächst.
Also sowas wie Horrorfilme und Fantasyfilme gibt es ja auch in New York, und das ist ja auch so bekannt, aber ich meine, San Diego gibt es zum Beispiel auch. Castle war ja schon lange Zeit so die ABC-Serie mit dem Krimi-Autor. Das war ja schon jahrelang gewesen, auch bevor da sozusagen so eine Marvel-Verbindung eingebaut wurde. Und es ist ja wirklich eine normale Krimiserie am Anfang gewesen, als die aufgetreten war. Sagen, die hatte nie wirklich was mit Comics lange Zeit zu tun. Und war auch, und das hat zum Beispiel, dass da wirklich solche Serien waren, die noch nicht mal irgendwie man in diesen Nerd-Bereich einordnen wirklich sollte oder würde und dann deswegen war ich auch schon eine lange Zeit.
Andererseits zum Beispiel Leute wie jetzt Star Wars Regisseur George Lucas, Mark Hamill, das sind bekannte auch Comic-Sammler. Mark Hamill hat eine komplette Superman-Sammlung bei sich zu Hause. Die sind regelmäßig San Diego Con-Geher und Besucher. Und George Lucas hat zum Beispiel zusammen mit Mark Hamill damals Werbung für Star Wars gemacht, 1976. Da gibt es Fotos von Mark Hamill, da kannte die noch kein Mensch. Mit so einem ersten Plakatandruck, das Star Wars-Plakat von Howard Chaykin, die zeichnete dieses Poster, wurde dort damals für $1 und das Volk gebracht. Jetzt ist das Ding vierstellige Zümpchen wert.
Wenn man glücklich, wer es noch hat.
So, also das heißt, also George Lucas zum Beispiel, der hat damals schon gewusst, in San Diego, die Comic-Con ist der richtige Platz, um
Sachen zu Nerds.
Ja, genau, um so eine Sachen zu bewerben. So. Und, aber erst in den letzten paar Jahren hat Hollywood halt entdeckt, dass das eine Goldgrube sein kann und der beste Platz, um Werbung für bestimmte Produkte, also Filme oder Serien zu machen.
Aber man kann sagen, bei Marvel ist es inzwischen auch so, dass die in San Diego vor allem die Filme präsentiert haben und in New York dann eben vor allem die Comic-Nachrichten gebracht haben. Und Agent of S.H.I.E.L.D. hatte zwar auch ein Panel, war aber relativ klein und sie haben dann ja sozusagen so ein bisschen eher den Hype versucht am Laufen zu halten, aber da waren, in New York waren wirklich vor allem eher bei Marvel dann die Comic-Nachrichten dran.
Also mir ist nur aufgefallen, jetzt habt ihr ja nur im Internet so verfolgt, so der Nachrichtenfluss, ich hatte das Gefühl, aus New York gab es sehr viele Meldungen aus dem Verlag, aus dem Marvel-Verlag, aber ich habe verhältnismäßig wenig Meldungen von DC zu lesen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, woran es hier liegen hat. Also hatte DC so wenig zu verkünden? Oder?
Weiß, also ich war ja auch, wie gesagt, bei keinen Panels dabei, aber ich habe eben auch in den Berichterstattungen gehört, dass sie meinten, die Panels von DC sollen wohl auch nicht so gut gewesen sein. Also dass die teilweise nicht so ganz auf die Fragen und teilweise auch kritische Anmerkungen von Fans vorbereitet waren, wobei bei Marvel das dann eher so gemischt war. Die haben zwar auch natürlich einiges dann abgebügelt, wie so wieder die typische Frage nach dem Motto, wann gibt es endlich mal einen Film mit der Superheldin? Wo dann gesagt wurde, schaut Captain America, The Winter Soldier als einzige Antwort, aber das soll wohl schon ein bisschen informativer gewesen sein als bei DC, aber wie gesagt, dabei gewesen selbst bin ich halt nicht.
Und du warst nicht mal auf dem X-Files-Panel.
Nein, ich habe, wie gesagt, gar nicht. Ich muss sagen, ich habe auch Verwandte in New York, die Zeit da wohnen, deswegen war ich jetzt auch nicht die ganzen 4 Tage da, sondern halt Donnerstag in der Haupthalle dann und habe dafür mal versucht, einen Überblick zu bekommen. Freitag dann im Artist Alley wirklich komplett den ganzen Tag und dann Sonntag noch so kurz ein bisschen rumgelaufen. Sonntag lohnt sich übrigens meistens, weil es dann die ganzen Sachen etwas billiger gibt zu kaufen, weil die Leute natürlich nicht ihr ganzes Material wieder zurückschleppen wollen nach Hause.
Haben Börse und Conventions so an sich. So ja. Kann man als Schnäppchenjäger, also das funktioniert in Deutschland ja dann genauso. Was weiß ich, da kann man auf den letzten Drücker noch handeln.
Ja, genau.
Ja, du wirst wieder hin, nehme ich an.
Gerne, das müssen wir noch mit meiner besseren Hälfte aushandeln. Aber wenn ich die Chance habe, bin ich nächstes Jahr wieder da. Ja, ich dann freue mich teuer, dass alles ist.
Okay, haben wir noch was Wichtiges vergessen jetzt zur
I love New York.
Das sowieso. Das tun wir und alle bösen Monster, die Welten vernichten wollen.
War das jetzt
99% aller Marvel-Geschichten spielen ja in New York. Deswegen ja. I love New York.
Ja, angeblich 3000 registrierte Superhelden und mehr.
Genau. 3000 registrierte.
Mehr als 3000.
Müssen die sich da registrieren in New York?
Die also sie hatten ja mal diese Sache mit Civil War, wo es dann registrierte Superhelden gab. Ja. Und das haben wir da irgendwie mal jetzt bei Age of Ultron nochmal erwähnt, dass sie so und so viele wirklich bekannte Superhelden haben, die dann in New York rumlaufen, fliegen und was auch immer.
Okay, das ist eine Menge.
Wie in Astro City.
Jeder ist ein Superheld.
Ja, so
aber so hat man wenigstens mal freie Arme. Da kann ja irgendwie der Nachbar dann mal den Bösewicht erledigen.
Gut. Ja, hier sitzt ein Waschbär auf dem Tisch. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist Rocket Raccoon, den hat Marvel jetzt exklusiv in New York verkauft, natürlich als Promotion für Guardians of the Galaxy, das nächstes Jahr rauskommen soll und dann sozusagen ihr großer Sommer-Blockbuster werden soll. Das Rocket Raccoon, also ein laufender, auf zwei Beinen laufender Waschbär, der jetzt hier nicht, aber dann in dem Film zwei große Pistolen hat und alles erschießt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und das wahrscheinlich auch noch, gab es als Plüschtier dort zu kaufen. Wie gesagt, exklusiv, es war eben so, Marvel hat dann eben vor allem exklusiven Verkaufsstand, wo es nur sozusagen Sachen gab, die es halt nur dort zu kaufen gab. Und das war sozusagen ihr größter Highlight. Es war eine Riesenschlange und man musste ewig lange anstellen. Ich habe stehen lassen und kriege das immer noch zu hören.
Sieht cool aus.
Ja, schönes Ding.
Ja, es ist auch so ein Problem, wenn man sowas sieht, denkt so, ja, nee, muss man sich nicht kaufen. Dann siehst du drei Leute damit rumrennen in so einer Messe und denkst irgendwann noch, eigentlich muss ich es doch verkaufen. Das ist sehr, 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 sehr fies, aber so funktionieren solche Messen. Das ist wirklich für eine Geldbörse ein sehr traumatisches Erlebnis.
Gut, dann senden wir euch jetzt noch flauschige Waschbärgrüße hinaus in das Internet und ja, bis zum nächsten Mal.
Flausch.
Nano.
You know, Mork, I think you're beginning to grow.
Well, sir, I don't know how much value I have in this universe, but I do know that I made a few people happier than they would have been without me. And as long as I know that, I'm as rich as I ever need to be. So I'll catch you on the rebound, your magnitude. Until next week, Nano.